Herr Professor Hensel, könnten Sie zunächst bitte die Aufgaben des Bundesinstituts für Risikobewertung umreißen?
Ja, Kernaufgabe des Bundesinstituts für Risikobewertung ist der gesundheitliche Verbraucherschutz. Und der basiert auf einem wissenschaftlichen und forschungsgestützten Ansatz. Das heißt also, unsere Wissenschaftler erstellen jedes Jahr Hunderte, Tausende von wissenschaftlichen Gutachten und Stellungnahmen zu bestehenden und aufkommenden Risiken im Bereich Futtermittel, Bedarfsgegenstände, Chemikalien oder beispielsweise auch bei Lebensmitteln aus dem tierischen Bereich, Milch, Fisch und Fleisch. Das heißt also, wir beraten hier die Bundesregierung, die Ergebnisse und unsere Arbeit kommunizieren wir direkt an unseren Kunden, das ist die Bundesregierung, oder eben dann auch später an die Öffentlichkeit. Die Bundesregierung dient die Bewertung dann als Entscheidungshilfe. Der Verbraucher kann sich dann auch selbst informieren und sehen, was die Entscheidungskriterien der Bundesregierung sind. Vielleicht sollte man auch noch erwähnen, dass das BfR in seiner Forschung, aber insbesondere auch in seiner Bewertung und seiner Kommunikation per Gesetz unabhängig ist. Und zwar von wirtschaftlichen als auch von politischen Sachen. Das heißt, wir haben auch keine Fachaufsicht im Rahmen der Risikobewertung. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Unsere Forschung dient letztlich dazu, in den Bereichen, wo wir Risikobewertungen machen, Methoden zu entwickeln, die Bewertungsstrategien anwendbar zu machen oder beispielsweise im Bereich der Mikrobiologie Infektionsdosen vorherzusagen oder zu zeigen, welchen Umgang mit Lebensmitteln tierischer Herkunft eben auch angebracht ist.
Sie verfolgen bei der Untersuchung von Lebensmitteln, Stoffen und Produkten einen wissenschaftlichen, forschungsgestützten Ansatz. Was bedeutet das konkret für die Entstehung einer einzelnen Forschungsaufgabe?
Ja, sie ist natürlich immer daran gemessen, wird immer daran gemessen, inwieweit sie zur Politikberatung notwendig ist. Wir bemühen uns natürlich auch, für unsere Risikobewertung Daten zu akquirieren, die schon publiziert sind. Da, wo sie nicht vorliegen, versuchen wir, sie entweder selber zu generieren oder in Forschungsprojekten mit anderen Partnern aus der Wissenschaft oder auch aus den Bundesländern beispielsweise, die Daten dann eben bereitzustellen. Das heißt also, wir stellen Daten für die Expositionsschätzung oder auch die Anwendung für die Beurteilung des Expositionsgeschehens zur Verfügung. Was heißt das? Exposition heißt, es ist ja nicht wichtig, ob irgendwas gefährlich ist, sondern ob man tatsächlich so viel aufnimmt von einem Stoff oder auch von einem Bakterium, dass es dann auch krank macht. Ja, die bloße Anwesenheit eines Stoffes in kleinen Konzentrationen ist also nicht relevant, sondern die Frage, was bedeutet das für die Gesundheit des Menschen? Das bedeutet, wenn man sich das auch im Detail anschaut, dass wir, wenn wir jetzt auf Stoffe gehen, dass wir uns Wirkmechanismen anschauen, Funktionalität bei den Bakterien beispielsweise oder bei den Viren und Pilzen, Erreger-Wirtsbeziehungen oder so etwas. Ja. Und das muss natürlich nicht nur dokumentiert werden, sondern auch bewertet werden. Insofern sind wir in den Bereichen, die naturwissenschaftlich geprägt sind, sehr an den Fragestellern orientiert. Wir haben aber noch einen Auftrag zur Risikokommunikation und den versuchen wir auch wissenschaftlich zu begleiten, also im Bereich Sozialwissenschaften und Psychologie. Wie nehmen Verbraucher Risiken wahr und wie reagieren sie auf die Wahrnehmung von solchen Risiken? Sei es im Kaufverhalten oder auch in dem individuellen Vermeidungsverhalten. Spannende Geschichte.
Sie unterstehen dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, bezeichnen sich aber als unabhängig in der Forschung. Wie passt das zusammen und auf welche Weise unterrichten Sie Ihr Ministerium?
Ja, wir sind per Gründungsgesetz tatsächlich unabhängig, weil wir eine vollrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts sind. Und wir haben einen Passus in unserem Errichtungsgesetz. Da war das Parlament nach der BSE-Krise ganz mutig und hat gesagt, die sollen mal als Wissenschaftler die Verantwortung für ihre wissenschaftliche Kommunikation selbst übernehmen. Also die Politik soll uns nicht modifizieren oder übersetzen, sondern die Wissenschaft hat eine Stimme und die wird gehört. Und deshalb hat man uns so unabhängig gemacht, also auch von unserem eigenen aufsichtsführenden Ministerium. In den Risikobewertungen haben wir keine Fachaufsicht. Das heißt natürlich, dass wir durchaus einen respektvollen Umgang miteinander pflegen müssen, weil manchmal gibt es hier doch divergierende Auffassungen, wie man denn vorzugehen hat. Und wir stehen dann dafür da, dass wir mit unseren Bewertungen auch nicht nur in der Kommunikation, sondern in der Außendarstellung auch unabhängig rüberkommen. Ja, dass man eben sagt, pass auf, wir geben die Entscheidungsgrundlagen für die Bundesregierung, aber der politische Prozess, was dann daraus gemacht wird, das ist ein anderer Prozess. Und das ist sauber voneinander getrennt, weil wir haben hier nämlich noch eine Schwesterbehörde, das ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Die machen all die anderen Dinge. Die registrieren, die stempeln, die lassen zu und wir sozusagen machen nur die guten Ratschläge. Und da keiner den zweitbesten Ratschlag haben kann, da kann man sich schon vorstellen, dass man da ordentlich arbeiten muss und auch sehr transparent, damit erkennbar wird, wessen Entscheidungsgrundlage die Bundesregierung nachher für die guten Politiken nutzt. Lassen Sie mich doch einfach mal ein Beispiel geben. Also das Ministerium fragt beim BfR an, wenn es in seiner gesetzgeberischen Tätigkeit unsere Expertise braucht. Ja, wir versuchen dann, die entsprechend zu beantworten. Wir haben aber auch noch ein Selbstbefassungsrecht. Also wenn wir erkennen, dass der Verbraucher wirklich gefährdet ist, also durch eine bestimmte Substanz oder durch einen Mikroorganismus, dann können wir auch selbstständig Risikobewertungen durchführen und auch entsprechend kommunizieren. Das ist vor allen Dingen da wichtig, wo der wissenschaftliche Kenntnisstand gering ist. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel die Tätowiermittel, ja, weil das ist eine von den Dingen, wo man es, da gab es vorher nichts. Oder was wir jetzt auch machen, ist die Frage der Empfindlichkeit von Warenketten, weil wir heute international handeln. Wir kriegen ganz viele Futtermittel, Lebensmittel aus anderen Ländern und keiner weiß ganz genau, nach welcher Praxis die hergestellt werden. Sind die sicher? Ja, und da sind wir dann auch selber unterwegs und überlegen uns genau, wie wir Forschung so anlegen können, dass sie letztlich dann eben der Politikberatung dient.
Zentrale Bedeutung dürfte es sein, die Öffentlichkeit über von Ihnen ermittelte Risiken zu unterrichten. Wie geschieht das konkret?
Ja, in der Tat nimmt bei uns die Risikokommunikation einen zentralen Platz in unserer Arbeit ein. Also das ist nicht bloß eine Information und wie man sich vielleicht das denken kann, sondern Risikokommunikation ist für uns ein ergebnisoffener Dialog. Und zwar nicht nur zwischen unserem Institut, unseren Ministerien, sondern eben auch denjenigen, die ein gründetes Interesse haben an unseren Risikobewertungen. Wir sagen immer, unsere Kunden sind die, die unsere Risikobewertung nutzen. Und das geht wirklich von Verbraucherzentralen über die Nichtregierungsorganisationen bis hin zur Wirtschaft, die uns am Anfang skeptisch betrachtet, aber heute eben auch einfach weiß, dass wir neutral sind und vor allen Dingen unparteilich. Also wir sind diejenigen, die keine Partei nehmen, sondern die Sachverhalte so darstellen, wie sie sind. Das heißt also, neben der klassischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, wollen wir eben Dialoge mit unseren Nutzern machen. Das heißt, wir haben schon Verbraucherforen, Roundtable-Gespräche, Verbraucherkonferenzen eingerichtet, aber eben auch Umfragen oder Studien zur Risikowahrnehmung. Das kann man bei uns auf der Webseite eigentlich auch ganz gut sehen. Im Forschungsbereich versuchen wir vor allen Dingen im Bereich der Risikowahrnehmung, in der Risikofrüherkennung und auch in der Folgenabschätzung eigentlich zu sehen, was bedeuten eigentlich unsere Risikobewertungen für die verschiedenen Zielgruppen. Das ist ja klar, es gibt nicht den Verbraucher, ja, sondern da gibt es eben die Kinder, die besonders empfindlich sind, auch die alten Leute, die ja unterschiedliche Verzehrsgewohnheiten haben oder beispielsweise Sportler oder so etwas oder Migrantengruppen. Jeder hat ein anderes Verzehrsverhalten und dadurch kann man von bestimmten Stoffen eben etwas mehr aufnehmen als der Durchschnitt. Und dann ist die Frage, wie kommuniziert man das? Ja, wir haben zum Beispiel bei bestimmten Chemikalien, Industriechemikalien, die dann im Haushalt eingesetzt werden, auch unsere Flyer dann auch auf 6 verschiedenen Sprachen gemacht, ja, inklusive Serbokroatisch und Türkisch, weil die das dann benutzen, das dann eben auch lesen müssen. Für den Verbraucher zu Hause bieten wir verschiedene Informationsmöglichkeiten. Also ich verweise dann immer ganz gerne auf unsere Rubrik Fragen und Antworten auf unserer Website. Da sind die relevanten Themen kurz und verständlich zusammengefasst. Und ich glaube, auch heutzutage kommen wir alle am Internet nicht vorbei. Also wir twittern mittlerweile und wir sind gerade dabei, uns ein kleines Filmstudio zuzulegen wie der Deutsche Wetterdienst, weil wir glauben, wir müssen ganz kurze Filme machen zu dem, was wir tun, damit wir Dinge erklären können und auch tagesaktuell sind. Und wir sind auch im Bereich der Apps unterwegs. Also unsere BfR-App zur Vergiftung von Kindern hat sich mittlerweile gut etabliert und fast jeder, der ein kleines Kind hat, hat sie mittlerweile auf dem Smartphone.